Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wir sind wieder da mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute kümmern wir uns um das Thema Mitgliederversammlung und eine mögliche Online-Wahl beim TSV 1860. Ursprünglich war die Versammlung für Juli geplant und aufgrund der Corona-Pandemie nun von Präsident Robert Reisinger auf Oktober verschoben worden. Dabei hatte die Bundesregierung die Regularien für Abstimmungen dahingehend geändert, dass aufgrund des Versammlungsverbots nur noch Online-Versammlungen für Vereine möglich sind, verbunden mit Online-Abstimmungen. Dagegen wehrt sich aber der Präsident, sein Grund zu teuer und zu unsicher. Reisingers Hauszeitung, ein Anzeigenblatt, hat ihn so zitiert: Das wäre für uns als Veranstalter von der Technik her bei potenziell 23.000 Teilnehmern uferlos teuer und würde alle Mitglieder ausschließen, die nicht über entsprechende Kenntnisse verfügen. In Bayern gibt es nicht mal in allen Gegenden schnelles Internet für Handel und Gewerbe, geschweige denn für Privathaushalte, Zitat Robert Reisinger. Diese Vorbehalte aber können wir heute entkräften, und zwar mit Anna-Maria Palskil. Sie ist Marketing- und Kommunikationschefin der Berliner Firma Polias, die sich auf Online-Wahlen spezialisiert hat. Frau Palskil, was macht Ihre Firma genau?
Ja, also wir sind Anbieter von Online-Wahlen, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Aber was verbirgt sich dahinter? Also unsere Vision ist tatsächlich, den Zugang zur Demokratie zu vereinfachen, die besten und sichersten Technologien zur Verfügung zu stellen, dass jeder Mensch in der Lage ist, seine Stimme abzugeben und an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Also darunter machen wir es nicht. Und das heißt aber ganz konkret, dass wir ein Online-Wahlsystem entwickelt haben, das geeignet ist, die Wahlgrundsätze einzuhalten. Die Wahlgrundsätze aus dem Grundgesetz, allgemein, frei, gleich, unmittelbar und vor allem geheim. Das heißt, mit unserer Software kann sich jeder sicher sein, dass sein Wahlgeheimnis gewahrt bleibt und kann tatsächlich auch seine ganz ehrliche Meinung sagen, wenn es um eine Abstimmung geht, zum Beispiel im Verein, oder um eine Personenwahl, wo man nicht unbedingt möchte, dass jeder weiß, wie er oder sie abgestimmt hat. Und diese Software, die haben wir seit 1996 im Betrieb. Die wird natürlich ständig weiterentwickelt. Es gibt kryptografische Weiterentwicklungen, es gibt technologische Weiterentwicklungen, wir haben die Cloud inzwischen. Und so gibt es quasi immer was zu tun für uns, immer auch höhere Standards zu erfüllen. Und wir haben sehr, sehr viele Kunden in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, für die wir seit unserer Ausgründung 2012 auch erfolgreich Online-Wahlen durchführen. Das ist wirklich in jedem gesellschaftlichen Bereich. Also wenn Sie mögen, nenne ich ein paar Beispiele.
Sehr gern.
Ja, also wir haben beispielsweise viele Kammern. Sie kennen ja, viele Berufe haben so eine Kammer, die Industrie- und Handelskammer, die Zahnärztekammer, die Rechtsanwaltskammer. Die führen Vertreterwahlen durch mit unserem System. Dann gibt es auch bei Genossenschaften ein ähnliches Prinzip, dass ich als Mitglied einen Vertreter bestimmen darf, der dann meine Rechte für mich ausübt und Entscheidungen trifft. Und diese Genossenschaftswahlen führen wir eben auch durch. Das heißt, Volks- und Raiffeisenbanken, PSD-Banken, die wählen eben online ihre Vertreter mit uns. Und dasselbe haben wir in Hochschulen. Da werden auch ganz viele Gremien gewählt, zum Beispiel der Senat, der Studentenrat. Und so haben wir das Glück, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, dass sehr viele Prozesse in vielen gesellschaftlichen Bereichen demokratisch ablaufen und Menschen ihren Willen äußern dürfen. Und natürlich auch im Bereich der Vereine ist es ein Feld, wo wir viele Kunden haben, sehr aktiv sind, wo Vereinsvorstände gewählt werden, wo ein bestehender Vorstand entlastet wird oder eben auch Sachabstimmungen gemacht werden. Welches Projekt wollen wir im nächsten Jahr vertiefen? Wo soll das Budget investiert werden? Das sind dann alles so Anwendungsfälle, wo das Polias-System zum Einsatz kommt. Wenn es um ein rechtssicheres Ergebnis geht, kann ich das online erreichen, indem ich eine Online-Wahl mit Polias durchführe.
In der Fanszene des TSV 1860 gibt es große Diskussionen, ob eine Online-Versammlung durchgeführt werden soll. Vielleicht können Sie mal erklären, wie kompliziert oder einfach bzw. wie sicher so eine Wahl ist.
Genau, also hier kommt es immer ein bisschen darauf an, was steht in meiner Wahlordnung oder in meiner Satzung. Wenn da drin steht, dass eine Stimmabgabe auch online möglich ist, kann ich Polias einsetzen und ein rechtssicheres Ergebnis bekommen. Das System ist im Grunde so einfach aufgebaut, wie so eine einfache Software. Sie erstellen sich quasi den Stimmzettel. Da können Sie eintragen, Kandidat ABC. Oder Sie tragen ein, wollen wir nächstes Jahr Projekt XY umsetzen? Ja, nein, Enthaltung. So erstellen Sie die Stimmzettel, die Sie zur Wahl stellen wollen, haben dann im zweiten Schritt die Möglichkeit, das Wählerverzeichnis hochzuladen. Das heißt, die Namen der Wahlberechtigten und die E-Mail-Adressen. Und im letzten Schritt laden Sie die Wahlberechtigten ein und sagen, die Wahl startet dann, endet dann. Und in der Zeit dazwischen kannst du deine Stimme abgeben. Und jetzt gibt es natürlich auch die Situation, dass es Menschen geben kann, auch im 21. Jahrhundert, die noch nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen. Das ist dann natürlich ein Fall, wo ich sagen muss, okay, ich muss auch die Briefwahl zulassen. Das heißt, die identischen Stimmzettel erstelle ich dann auf Papier und schicke die per Post raus an diejenigen Mitglieder, die eben nicht im Internet verfügbar sind.
Der Präsident Robert Reisinger hatte sich zuletzt ja gegen Online-Wahlen ausgesprochen, weil sie zu teuer seien und in Bayern nicht flächendeckend Internet vorhanden sei. Was sagen Sie zu den Vorurteilen? Können Sie diese entkräften? Auch die Bundesregierung hat ja Voraussetzungen geschaffen, damit Vereine Online-Versammlungen durchführen können. Und können Sie etwas zu den Kosten sagen, die auf einen Verein wie 1860 zukommen würden oder welche Pakete man da zum Beispiel auch buchen könnte?
Ja, also zuerst einmal, was der Präsident Herr Reisinger sagt, ist, er versucht ja alle Wahlberechtigten zu inkludieren, also den Grundsatz der Allgemeinheit zu wahren. Wenn ich eine Wahl mache, sollen potenziell alle Menschen denselben Zugang dazu haben. So sagt es ja auch das Grundgesetz zum Thema Wahlen. Das ist der Grundsatz der Allgemeinheit. Wenn ich jetzt davon ausgehen muss, dass nicht alle über Internet verfügen, dann muss ich mir natürlich organisatorisch eine Alternative oder eine Ergänzung ausdenken. Und das haben wir recht häufig, beispielsweise jetzt gerade bei der Erzdiözese Freiburg, der Kirchenvorstandswahl, da haben wir eine kombinierte Brief- und Online-Wahl angeboten. Das heißt, die Mitglieder haben einen Brief nach Hause bekommen, da standen die Zugangsdaten zur Online-Wahl drauf und es gab aber auch ein Dokument, mit dem sie Briefwahlunterlagen anfordern konnten, wenn sie jetzt nicht von der Online-Wahl Gebrauch machen wollten. Auf diese Art und Weise stelle ich halt sicher, dass jedes Mitglied auch die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben und ich stelle auch kein Wahlverfahren in den Vordergrund und ein anderes in den Hintergrund. Ich behandle beide gleich. Dann wäre dieser Grundsatz der Allgemeinheit erfüllt. In dem Moment, wo ich jedoch, wie in Ihrem Fall, so eine große Anzahl von Mitgliedern per Post informieren muss, habe ich natürlich diese Portokosten. Also sprich, bei Ihnen sind es, glaube ich, 23.000 Wahlberechtigte. Das heißt, 23.000 Briefe muss ich zuschicken. Wenn ich dann auch noch die Briefwahlunterlagen zuschicken muss und zurückbekomme, dann habe ich unter Umständen noch dieses Rückporto dabei. Also das muss man dabei schon beachten. Diese Briefwahlkombination wäre ein Kostentreiber. Und so ist es eben bei der Online-Wahl auch jetzt nicht ganz einfach zu sagen, wie viel kostet das? Das ist genauso eine Frage, als würden Sie mich fragen, was kostet ein Auto? Ich kann natürlich mich für ein Porsche entscheiden mit allem Schnickschnack und ich habe jetzt hier noch eine Designanpassung und mache da noch ein ganz cooles Feature dazu und dann bin ich natürlich schnell in einem, sage ich mal, Premium-Bereich. Ich kann aber auch sagen, ich will einfach von A nach B fahren und dann reicht mir auch ein einfacheres Auto und so ist es eben auch bei der Online-Wahl. Wenn mir das reicht, die Stimmzettel so, wie sie sind und die Einladung per E-Mail, dann bin ich da natürlich extrem kostengünstig. Also da kommt es immer auf die, ich sag mal, Konfiguration an, die Sie wählen und ob Sie jetzt zum Beispiel dazu noch Briefe verschicken und ob Sie noch einen Livestream machen. wo beispielsweise die Sitzung übertragen wird und man noch zusätzliche Informationen gibt oder was man sich da noch vorstellen kann.
Einen Livestream könnte der Verein übrigens auch über seine Facebook-Seite per Facebook Live zur Verfügung stellen und hätte dabei keine Kosten zu übernehmen. Es bräuchte vermutlich nur den Willen, das auch zu machen. Welche technischen Voraussetzungen braucht man denn als Mitglied, um an einer Online-Wahl teilzunehmen?
Also, Sie müssen jetzt kein Diplom im Thema Internet haben. Das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft, weil unser Fokus liegt natürlich auch daran, möglichst barrierefrei zu sein. Das heißt, den Zugang zu erleichtern. Sie brauchen ein internetfähiges Endgerät oder ein Endgerät, das einen Browser anzeigen kann. Internetfähig sind ja jetzt heutzutage schon Kühlschränke und Uhren, aber besser wäre es, Sie haben einen Bildschirm und Sie haben einen Browser und darauf können Sie eine Internetseite anzeigen lassen. Dann geben Sie dort, wie beim Online-Banking, eine PIN und eine TAN ein. Das System prüft im Hintergrund, ob Sie wahlberechtigt sind. Dazu müssen Sie nichts tun. Wenn dies der Fall ist, dann bekommen Sie quasi die Tür zum Wahllokal geöffnet und können im nächsten Schritt den Stimmzettel sehen und Ihre Auswahl treffen. Das ist nichts anderes als ein Häkchen setzen mit der Maus und am Ende wird Ihnen der ausgefüllte Stimmzettel nochmal zur Überprüfung angezeigt, sodass Sie sehen können, was jetzt in die Wahlurne gehen würde. Und dann können Sie entweder nochmal korrigieren oder Sie senden diesen Stimmzettel, so wie er ist, an die Wahlurne. Und es ist im Grunde nichts weiter nötig als dieser Browser. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass da Versionen von dem letzten Jahrtausend sozusagen in den Einsatz gekommen sind, was natürlich nicht so gut funktioniert. Das heißt, der Browser sollte möglichst aktuell sein. Damit hat sich es auch schon von den Voraussetzungen her.
Also mit Kühlschrank und Kaffeemaschine geht's noch nicht, aber ein stinknormales Handy würde reichen.
Exakt, genau.
Wie werden denn Online-Wahlen angenommen? Können Sie uns da vielleicht ein paar bekannte Vereine nennen, die Ihren Service nutzen? Darf man das sagen?
Ja, also es gibt natürlich viele, die ein vornehmes Schweigen bevorzugen darüber, aber es gibt auch einige, die das durchaus selbst auch kommunizieren, weil es ist ja auch ein Image-Thema, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Das hat natürlich auch ein bestimmtes Signal an meine Mitglieder, wenn ich sage, ich gehe mit der Zeit, ich digitalisiere jetzt auch meine Mitgliederdemokratie. Und das tun viele Vereine. Als erstes nennen möchte ich auf jeden Fall die Gesellschaft für Informatik. Die liegt uns besonders am Herzen, weil hier haben wir sehr technisch versierte Wahlberechtigte. Und mit der Gesellschaft für Informatik haben wir auch ein Forschungsprojekt, wo wir an einer neuen Generation von Online-Wahlsystemen arbeiten. Und die GI steht sehr nah mit dem Chaos Computer Club. Und das ist für uns eben auch wichtig, immer am Puls mit den, sag ich mal, kritischen, technischen Nerds, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, zu sein, die auch wirklich Ahnung haben davon und das beurteilen können, ob das System gut ist oder nicht. Deswegen die GI auf jeden Fall an erster Stelle für mich. Dann besonders hervorheben kann ich auch noch die GEMA. Wir führen die Mitgliederversammlung der GEMA durch. Bereits seit 2017 gibt es eine vorgeschaltete Online-Wahl für alle Mitglieder, die nicht am Termin teilnehmen können. Und dann können die sozusagen schon mal über die Abstimmungspunkte vorab entscheiden und sich sicher sein, dass ihr Stimmrecht damit jetzt auch wahrgenommen wird. Für die Personen, die dann vor Ort an der Mitgliederversammlung teilnehmen, gibt es dann ein Live-Voting. Das funktioniert ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es auch eine Online-Wahl. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir halt auch bei der GEMA ein sehr großes Projekt umsetzen, wo es noch einen Livestream gab und sehr hohe Sicherheitsvoraussetzungen. Und ansonsten beim Thema Vereine, das ist wahnsinnig breit. Also da sind auch Sportvereine dabei, jetzt nicht so ein großer Verein wie Ihrer, aber da gibt es dann auch Kickboxverein oder Surfer, Schachspieler. Es gibt auch sehr viele Tierschutzvereine. Wir sind im Bereich Bildung viel unterwegs. Das heißt auch Fördervereine von Schulen, im Bereich Medizin. Da gibt es dann Vereine für Menschen mit bestimmten Krankheiten. Und die sind zum Beispiel auch weltweit verstreut. Und so ist es, glaube ich, auch bei Ihnen der Fall, dass Sie viele Fans haben, die in anderen Ländern sitzen und es auch sonst nie schaffen, zu einer Mitgliederversammlung zu kommen. Auf diese Art und Weise könnte man die eben auch inkludieren. Und so beim Thema Vereine sind wir halt sehr breit aufgestellt.
Ich habe neulich gelesen, dass der insolvenzgefährdete Karlsruher Sportclub eine Online-Abstimmung durchführen möchte. Dann bei Ihnen in Berlin wird die Hertha eine Online-Versammlung abhalten. Man kann also schon sagen, dass der Trend zur Online-Wahl weg vom Saal und der herkömmlichen Wahl geht, oder?
Ja, also das ist diesen Trend sehen wir schon seit Jahren. Ich habe ja zuvor erwähnt, 96 haben wir unsere erste Online-Wahl durchgeführt. Da war das Internet ja wirklich noch nicht so breitenwirksam. Mit der Durchdringung des Internets im Alltag sehen wir auch, dass die Online-Wahl immer stärker präsent ist. Und in den letzten Jahren hat sich da noch mal sehr viel getan. Und was wir auch sehen, ist, wer einmal online wählt, geht nicht zurück zum Papier. Also die Vorteile sind einfach so überzeugend. Und wenn man einmal sich diesen Prozess verinnerlicht hat, wie ich eine Online-Wahl vorbereite, dann ist man ja schon digitalisiert in dem Moment. Und dann muss man auch nicht mehr zu den, sag ich mal, aufwandsintensiven manuellen Vorgängen, die es vorher gab, zurückgehen, wo ich Zettel ausgedruckt habe, wo ich Zettel ausgezählt habe, wo ich Handzeichen gezählt habe, wo ich vielleicht Sachen mehrmals zählen musste, weil ich immer zu verschiedenen Ergebnissen gekommen bin und ähnliches. Das haben sie halt alles mit der Online-Wahl nicht mehr. Deswegen, wer einmal online wählt, geht nicht mehr zurück zum Papier. Das ist so eine goldene Regel bei uns im Haus. Und das zweite Thema ist natürlich gerade aktuell. Ich meine, wir haben den 30.04.2020. Wir sind wahrscheinlich noch im Anfang dieser weltweiten Pandemie. Diese Corona-Situation tut da ihr Übriges. Also wir haben 10-mal so viele Anfragen momentan wie vor einem Jahr noch. Das ist Wahnsinn, wie das gerade explodiert, weil alle Leute feststellen, okay, das ist jetzt gerade das neue Normal. Wir kommen nicht so schnell wieder zu Großveranstaltungen zurück oder überhaupt zu einem normalen gesellschaftlichen Leben. Und da kann die Demokratie nicht auf der Strecke bleiben. Wir können jetzt nicht alles vertagen oder aussetzen. Wir müssen andere Wege finden. Und zum Glück ist das Ganze nicht 1980 oder so passiert, sondern 2020, wo wir die Technologie schon haben. Wo unsere Kinder ihre Freunde online treffen können zum Skypen, wo wir auch einigermaßen vernünftig von zu Hause aus arbeiten können und eben auch unsere Abstimmungen und Demokratieprozesse auch übers Internet durchführen können.
Zum Schluss würde mich interessieren, ob online mehr Menschen an einer Wahl teilnehmen als auf die herkömmliche Weise. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ich kann es eher schlecht vergleichen mit einer Wahl im Saal, weil da geht es ja immer darum, wer da ist, ist da und nimmt auch teil. Da haben wir im Grunde eine 100%ige Wahlbeteiligung, können aber nur davon sprechen, wer hat die Mühen der Reise auf sich genommen und ist da hingefahren. Und das sind dann naturgemäß auch nicht mehr, als der Saal fassen kann. Also da habe ich einfach eine physikalische Begrenzung, sag ich mal. Deswegen vergleiche ich es mal lieber mit einer normalen Wahl an einer Wahlurne. Und da gehen wir mal von einem, von einem normalen Verein aus, der vielleicht es schafft, so 45% seiner Mitglieder zu aktivieren zur Stimmabgabe. Jetzt ändert dieser Verein das Wahlverfahren und führt die Online-Wahl ein. Dadurch alleine ändert sich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel. Wo sich wirklich viel ändern kann, ist, wenn sie das auch kommunizieren. Das heißt, wenn Sie zusätzlich zu der digitalen Stimmabgabe auch die digitale Kommunikation einführen und beispielsweise im Vorfeld ordentliches Wahlmarketing machen, ordentlich darüber kommunizieren, worüber wird jetzt abgestimmt, welches Gremium wird gewählt, was darf dieses Gremium und warum ist deine Stimme wichtig und warum zählt jedes einzelne Mitglied. Dann, während die Wahlfrist läuft, also der Wahlzeitraum, hat man über die digitalen Kanäle auch viel bessere Möglichkeiten, die Menschen wieder daran zu erinnern. Dann ist vielleicht mal die Einladung verloren gegangen. Dann kriege ich nochmal einen Reminder, hey, die Wahl läuft noch bis zum 5. Mai oder so. Und dann denke ich, ach ja, stimmt, sonst wäre mir das ja vielleicht untergegangen. Und mit diesen Mitteln sind sie dann in der Lage, die Wahlbeteiligung richtig hoch zu steigern und eben auch die Identifikation der Mitglieder zu ihrem Verein. Das geht immer Hand in Hand. Also sprich, dieses neue Wahlverfahren allein hilft Ihnen jetzt noch nicht, sag ich mal, diese Wahlbeteiligung signifikant zu erhöhen. Es ist natürlich was Tolles, weil es was Neues ist. Deswegen wird es schon beim ersten Mal sich erhöhen, aber danach stagnieren vermutlich. Was Sie machen müssen, ist eben begleitend die Kommunikation zu organisieren.
Das werden wir dann auch an dieser Stelle tun, sollte sich der Verein für Online-Wahl entscheiden. Das war Anna-Maria Palzkill, eine echte Expertin in Sachen Online-Wahl von der Firma Polias aus Berlin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Danke.
Also, wir fassen zusammen. Da die Mitglieder ohnehin bereits per E-Mail eingeladen werden, halten sich die Portokosten im Rahmen. Die Mitglieder ohne E-Mail-Adresse dürften die große Ausnahme sein. Auch das Vereinsmagazin Die 60er wird seit geraumer Zeit per E-Mail verschickt. Man braucht für die Online-Wahl nicht mal einen Computer. Ein Smartphone würde schon genügen. Das heißt auch, dass man nicht einmal über einen Internetanschluss per Festnetz verfügen muss. Handyempfang würde bereits ausreichen. Nun muss ich ein Mitglied finden, das einigermaßen sicher ist in Sachen Vereinsrecht und einen Antrag einreicht. Das Lebensmitglied Eduard Bauer ist daran ja bereits mehrfach gescheitert, weil er auch keine Hilfe beim TSV 1860 erhalten hatte. Das erfahrt ihr übrigens in Podcast Nummer 3 von Radis Erben. Normalerweise müsse sich die Antragsfrist beim TSV durch den verschobenen Termin nun verlängern. Eine Bekanntgabe in dieser Richtung hat es vom Verein aber noch nicht gegeben. Wann es mit dem Fußball weitergeht, ist derweil komplett fraglich, nachdem sich die Bundesregierung gestern nicht auf Geisterspiele und einen Termin festlegen wollte. Ein Abschluss der Runde bis zum 30.06. ist damit fast ausgeschlossen und um die Kurve zum Thema Online-Versammlungen zu bekommen, hat der DFB gestern zu einem außerordentlichen Bundestag geladen, der am 25. Mai übrigens online abgehalten werden soll. Der DFB schreibt dazu, es wird daher Beratungen und Beschlussfassungen über die Durch- und Fortführung bzw. den möglichen Abbruch von DFB-Spielklassen einschließlich der erforderlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg und die gegebenenfalls notwendigen Änderungen der Statuten geben. Zu den DFB-Spielklassen zählen die 3. Liga, die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, die 2. Frauen-Bundesliga sowie die B-Juniorinnen-Bundesliga und die beiden Junioren-Bundesligen. Auch über wirtschaftliche und weitere spieltechnische Auswirkungen auf den Spielbetrieb wird beraten. Zudem soll es einen Beschluss über Haftungsbeschränkungen für gesetzlichen Vertreter, Organe und Ausschussmitglieder des DFB geben. Soweit also diese Stellungnahme. Es könnte also möglicherweise auch ein Abbruch der 3. Liga beschlossen werden, wenn sich die Politik nicht auf einen Termin für Geisterspiele einigen kann. Außerdem dürfte auch das Thema 50+1 angeschnitten werden.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, die Presseschau.
Eine weitere Neuigkeit gibt es auch, was die Vertragsverhandlungen beim TSV angeht, so berichtet die Blaue 24 exklusiv, dass Efkan Bekirolo das Interesse des holländischen Erstligisten Heracles Almelo geweckt haben soll. Sein Vertrag beim TSV läuft aus, Bekirolo ist einer der Eckpfeiler der Löwen, sein Vertrag und der von 16 weiteren Profis läuft aus und Bekirolo wäre ablösefrei. Das soll es für heute gewesen sein. Damit seid ihr wieder auf dem Laufenden rund um Münchens große Liebe. Weitere Infos zu Radis Erben gibt es auch im Internet unter radiserben.de sowie bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal und Servus.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.